Domradio Menschen.
Dr. Anna Ballwanz leitet das Märkische Brustzentrum am Marienkrankenhaus in Schwerte und sie engagiert sich im Verein Hilfe für Adimali, der das Morningstar-Krankenhaus in Kerala in Indien unterstützt. Anna Ballwanz fährt selbst nach Indien und behandelt die Menschen im Morningstar unentgeltlich in ihrem Urlaub. Dieses Engagement geht zurück auf eine indische Ordensschwester, die Ärztin war und in den 70er Jahren in Schwerte im Ruhrgebiet ihre Ausbildung zur Fachärztin gemacht hat. Als diese dann nach Kerala in Indien zurückging, gründete sie dieses Morningstar-Krankenhaus und ließ den Kontakt nach Deutschland nie abreißen. Ich freue mich, mehr über dieses Krankenhaus mit dem so poetischen Namen Morgenstern, das klingt nach Morgenröte, das klingt nach Hoffnung, finde ich, zu erfahren. Herzlich willkommen, Anna Ballwanz. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Dr. Anna Ballwanz und am Anfang steht der Fragebogen. Deswegen Alter bitte.
59.
Beruf?
Ärztin.
Gibt es sowas wie eine Berufung?
Ich glaube schon, sonst könnte man diese Tätigkeit nicht mit der Überzeugung ausüben, mit der sie von mir ausgeübt wird.
Von meiner Mutter habe ich?
Das Aussehen.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich nicht so fleißig.
Das dritte und jüngste Kind zu sein, hieß für mich?
Diejenige zu sein, die am besten wegkommt von allen Geschwistern.
Weil meine Eltern Flüchtlinge waren, habe ich?
Sehr viel Disziplin gelernt von meinen Eltern, die sie auch aufbringen mussten.
Ich war 15, als mein Vater starb. Das bedeutete für mich?
Sehr, sehr traurig, über den Verlust zu sein.
Drogistin bin ich geworden, um?
Es war die Tätigkeit, die mich noch am meisten interessiert hatte. Bin ich freiwillig mit 15 von der Schule gegangen.
Das erzählen wir gleich. Mutter zu sein und Fachabitur machen gleichzeitig heißt?
Auch wieder sehr viel Disziplin.
Mutter eines behinderten Kindes zu sein, ist für mich?
Ist für mich normal geworden.
Mit einem Alkoholiker verheiratet gewesen zu sein, hieß?
10 Jahre Existenzkampf zu führen.
Mit einem Hauptschulabschluss die Schule verlassen und heute Leiterin eines Brustzentrums zu sein, geht nur, wenn...
Wenn man den Drang hat, mehr wissen zu wollen und mehr lernen zu wollen.
Medizin hat mich immer fasziniert, weil?
Die Lehre der Naturwissenschaft, die da drin steckt und einfach das Interesse an Körper und Seele zu
haben. Als Chirurgin kann
ich? Sehr viel Praktisches und Gutes
tun. Am schlimmsten ist es für mich, Patientinnen zu betreuen, die...
Es ist gar nicht schlimm, Patientinnen zu betreuen. Es ist jeder in seiner Individualität anders und manchmal fühlt man sich machtlos. Ich glaube, das ist das Schlimmste.
Schwester Akina ist für mich?
Ein Vorbild.
Hilfe für Adimali heißt vor allem?
Den Menschen dort, die die Hilfe benötigen, ein Stückchen helfen zu können, ein Stückchen aber auch seinen eigenen Traum vom Idealismus zu leben.
Als ich das erste Mal in Indien war?
War ich berauscht von den Düften, von den Farben, von den Menschen selbst.
Wenn ich mir eine Sache aus dem Morningstar-Krankenhaus in Kerala für unsere Krankenhäuser hier wünschen könnte, wäre das?
Die Enttechnisierung unseres ganzen Medizinapparates, dort ist die Medizin viel gegenständlicher und viel fassbarer als bei uns.
Als meine Tochter einen schweren Unfall hatte und es aussah, als sei sie zu allem anderen auch noch querschnittsgelähmt, habe ich im ersten Moment gedacht.
Ich höre auf zu arbeiten und widme mich meinem Kind.
Dass sie heute wieder ein eigenständiges Leben führt, ist für uns?
Ein Geschenk.
Wenn ich in Pension gehe, will ich
reisen, vielleicht noch mal andere Interessen verfolgen, noch mal an die Uni gehen oder einfach nur Zeit haben.
Letzte Frage, Gott ist?
Für mich ein Wegbegleiter.
Ganz viel Stoff für spannende 2 Stunden. Zu Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio ist Dr. Anna Ballwand. Sie leitet den Schwert des Märkische Brustzentrum des Marienkrankenhauses und sie engagiert sich für das Morningstar-Krankenhaus in Kerala in Indien. Diesen ganzen medizinischen Kram, der jetzt Deutschland erkram, mit Verlaub gesprochen, der Deutschland betrifft, den stellen wir mal zurück. Ich würde gerne mit Ihnen über Indien anfangen zu sprechen. Morningstar, Morgenstern, das klingt nach Morgenröte und nach Hoffnung, habe ich schon gesagt, ganz am Anfang der Sendung. Ist das Morningstar für Sie ein Hoffnungsträger?
In jeder Hinsicht, weil dieses Krankenhaus durch die Leitung und auch die Unterstützung sehr innovativ sich entwickelt hat. Und für die Menschen, die dort leben, ist es eine Hoffnung.
Warum?
Weil die medizinische Versorgung in Kerala und besonders in Adimali nicht besonders gut ist. Ich will nicht sagen schlecht, aber sie ist nicht besonders gut. Und der Bedarf ist einfach sehr groß.
Vielleicht können Sie uns das ein bisschen schildern, wie das so ist. Also wenn ich mir hier den Arm breche, weiß ich ja, was ich zu tun habe. Oder wenn mein Kind vom Klettergerüst fällt und ein Loch im Kopf hat, weiß ich das auch. Und so, was würde passieren, wenn das jetzt in Indien stattfinden würde?
Also wenn das jetzt in Adimali und der Umgebung von Adimali passiert, haben Sie 2 Möglichkeiten. Sie können in das städtische Krankenhaus gehen. Dort sind die hygienischen Verhältnisse, ich bin dort selber reingegangen, unglaublich, unglaublich. Und Sie können ins Morningstar Hospital gehen und dort finden Sie eine gute, vernünftige medizinische Versorgung.
Also im städtischen Krankenhaus werde ich krank, wenn ich es noch nicht bin. Und im Morningstar werde ich gesund, wenn ich krank bin.
Ja.
Was für eine medizinische Versorgung gibt es denn da? So eine Grundversorgung oder auch eine mit Operationen und einer Krebsversorgung? Also wie weit geht das?
Als ich anfing, den Verein mit zu unterstützen, gab es 7 Hauptabteilungen. Innere Medizin, Chirurgie und so weiter. Inzwischen gibt es 17.
Wow.
Und das ist natürlich einmal durch die finanzielle Unterstützung möglich geworden. Es gibt zum Beispiel eine Dialysestation. Da gab es nochmal eine besondere Spendenaktion von gewissen Organisationen. Und es gibt aber auch ein OP. Mhm. Und es gibt auch chirurgische Versorgung. Es gibt eine Hauptabteilung Gynäkologie. Wie Sie wissen, werden in Indien sehr viele Kinder geboren. Mhm. Es gibt dort eine sehr engagierte Gynäkologin, die eine Vorsorgesprechstunde für Schwangere eingerichtet hat. Und das ist alles in den letzten 7 bis 8 Jahren so geschehen. Und deshalb hat sich die Qualität unglaublich verbessert.
Ich habe mal ein bisschen geguckt, dieser Verein Hilfe für Adimali, der das Krankenhaus von Deutschland aus unterstützt. Also das ist Schwerte, ich habe das Gefühl, die Stadt Schwerte unterstützt dieses Krankenhaus. Das hat, also es klingt so, als wäre es das Motto von diesem Verein. Das ist der Ausspruch von Gandhi, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Sie haben ja, wenn ich auf Ihr Leben gucke, das schauen wir gleich noch genauer zusammen an, weiß Gott genug zu tun. Und dennoch kümmern Sie sich in Ihrem Urlaub um das Morningstar-Krankenhaus. Hat das mit diesem Motto zu tun, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt?
Genau. Ich denke schon, dass das so ist. Das ist einfach das Bedürfnis, auch ein Stückchen Idealismus zu leben und natürlich auch das Vermögen, dort helfen zu können. Ich habe eine Ausbildung, ich habe Grundwissen in Medizin und das möchte ich gerne weitergeben. Und den anderen Vereinsmitgliedern, es sind Ingenieure dabei, es sind aber auch, wir haben zum Beispiel eine Bankangestellte für unsere Kassengeschichte gefunden. Jeder gibt das, was er kann. Und das schweißt uns auch als Gemeinschaft zusammen. Und wir finden uns jedes Jahr immer wieder zu einer gemeinsamen Reise. Der eine oder andere bleibt zu Hause, so wie ich dieses Jahr. Aber zusammen, und das ist eine Gemeinschaft, die sich unter diesem Motto trifft oder auch getroffen hat.
Also es ist viel mehr als ein Förderverein.
Ja.
sagen wir es mal so. Wir schauen da auch noch genauer hin, was dieses Meer ist. Aber erst schauen wir nach den Nachrichten mal darauf, dass ihre Eltern beide schwer krank waren und beide gestorben sind, als sie noch jung waren. Und das hat letztlich zu ihrem Beruf geführt. Und wie dieser Weg denn genau gegangen ist, das erzählen wir. Anna Ballwanz, Ihre Eltern waren Flüchtlinge. Bevor wir Ihre Eltern angucken, macht das, dass Sie selber diese Geschichte, eine Flüchtlingsgeschichte haben, dass Sie mit allem, was im Moment passiert, besonders aufmerksam und wach sind?
Ja, das stimmt. Also ich denke, dass jeder Mensch ein Recht auf Unversehrtheit hat, auf ein lebbares Leben. Und ich finde, wir sind in der Pflicht, das für diese Menschen, die jetzt fliehen, das auch zu wenigstens versuchen zu geben.
Ich habe ja schon gesagt, Ihre Eltern waren Flüchtlinge. Wie sind die denn nach Deutschland gekommen? Welche Geschichte haben die denn?
Also mein Vater ist Flüchtling aus Pommern, meine Mutter ist aus dem Rheinischen und mein Vater hat meine Mutter hier kennengelernt, also in Westen kennengelernt nach dem Krieg. Und mit unserer Familie hat das ganz viel gemacht. Mein Vater hat sehr viel über Pommern erzählt, hat diese Flucht erzählt. Meine Großmutter hat viel von dieser Flucht erzählt. Es gab einen Bruder meines Vaters, der das alles nicht verkraftet hat und Selbstmord begangen hat.
Und was haben die von der Flucht erzählt?
Wie sie hier nach Deutschland geflohen sind, nach Westdeutschland geflohen sind, mit einem Schiff über die Ostsee, unter Torpedobeschuss, unter lebensbedrohlichen Situationen, wie sie hier mit nichts wieder angefangen haben. Die Brüder meines Vaters sind alle in Deutschland verstreut und die Familien haben untereinander kaum Kontakt. Also da ist ganz viel auseinandergebrochen.
Aber es wurde darüber geredet. In manchen Familien wird darüber nicht geredet. Bei Ihnen wurde geredet, sowohl der Vater als auch die Großmutter.
Ja, das stimmt.
War das für Sie gut oder war das bedrohlich? Manchmal bekommen Kinder Geschichten auf eine Art und Weise erzählt, dass sie das gar nicht aushalten können oder nicht verstehen oder...
Also für mich war das, als er das so erzählte, war es erstmal bedrohlich. Ich habe dann mit meinem Vater 1964, da war ich 62, da war ich 6 Jahre alt, eine Reise zu allen Geschwistern gemacht. Er hat mich sozusagen der Familie vorgestellt. Ich habe die anderen Familien kennengelernt. Und dann nahm das Ganze aber wieder eine normale Gestalt an. Jeder hatte es geschafft, sich hier zu etablieren. Und da waren für meinen Vater waren die Wunden sehr groß. Für uns war das irgendwo fassbar wieder.
Sie haben im Fragebogen gesagt, das hat für Sie auch bedeutet, dass Sie Disziplin gelernt haben.
Ja, also meine Eltern gehörten natürlich zu der Nachkriegsgeneration, die die Ärmel hochgekrempelt haben und die was schaffen wollten. Und das haben sie auch geschafft. Sie haben ein Haus gebaut, haben 3 Kinder großgezogen, haben uns die Chance einer Bildung gegeben. Und das ist nur passiert mit einer unglaublichen Disziplin.
Sie haben ihnen die Chance auf Bildung gegeben, soweit das in ihrem Vermögen war. Damals kostete Bildung noch Geld, Schulgeld. Die 100 Mark, die es gab an Schulgeld, die sie aufbringen konnten, die hat der Bruder bekommen.
Ja, das stimmt. Mein Bruder hatte die Möglichkeit, auf die Realschule zu gehen und ich hatte die Empfehlung und aufgrund der Bücher, die 100 Mark damals kosten, hat mein Vater gesagt, ach, das Mädchen nicht, hat mir aber dann, da muss ich ihn rehabilitieren, nach Beendigung meiner 9. Klasse angeboten, doch die weiterführende Schule zu besuchen, was ich nicht getan habe, weil ich gewusst habe, das können wir uns auch nicht leisten, da muss ich Geld verdienen.
Kinder sind da ja fast immer sehr fürsorglich mit ihren Eltern. Ihr Vater ist gestorben, da waren sie 15 Jahre alt, das war sehr einschneidend und hat letztlich auch zu ihrem Beruf geführt und das erzählen wir gleich. Anna Ballwanz, Sie haben einen Hauptschulabschluss gemacht und ich stelle Sie hier als Leiterin des Brustzentrums vor, als Oberärztin. Der Weg vom Hauptschulabschluss zur Oberärztin ist weit, oder?
Ja, der war ziemlich weit, ja. Der zog sich über mehrere Jahre hinweg. Ich habe dann irgendwann meine Lehre beendet, habe auch noch in dem Beruf gearbeitet,
Das war die Zeit als Drogistin.
als Drogistin. Und dann habe ich die Klasse 10 nachgeholt und die Klasse 12 auf einer Fachoberschule und habe einen Hochschulabschluss, einen
Fachhochschulabschluss,
Fachhochschulabschluss
genau.
erlangt. Das, und zwar in Wirtschaft, weil ich aus dem Kaufmännischen kam, da hatte ich aber keine Lust zu. Und wegen meines Kindes bin ich 3 Jahre zu Hause gewesen und in dieser Zeit habe ich die allgemeine Hochschulreife nachgeholt und bin dann zum Studium nach Göttingen gegangen.
Holla, die Waldfee, was für ein Weg. Also das waren ja jetzt 10, 12 Jahre im oder 15 sogar im Zeitraffer. Bevor wir auf den Weg gucken, am Anfang stand die Erfahrung, dass beide Eltern so krank waren. Und Sie haben das gesagt, das war mein Interesse an der Morphologie des Körpers. Was war das, was Sie umgetrieben hat?
Ich wollte wissen, warum manches im Körper so geschieht, wie es geschieht. Ein Krankheitsfall im Gesundheitsfall, es hat mich einfach fasziniert. Und ich wäre auch MTA geworden oder ich wäre auch Krankengymnastin geworden und oder auch Hebamme. Nur es ergab sich die Möglichkeit nicht, sondern es gab nur die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt hast du die und jetzt kannst du auch Medizin studieren.
Ja, warum dann nicht irgendwie
Ja.
das, worum es eigentlich geht, machen?
Genau.
Das habe ich mich sowieso gefragt, dieser lange Weg. Also Drogistin war das, was Sie am wenigsten ungern wollten. Sagen wir es so, Sie wollten das nicht, aber alles andere wollten Sie noch weniger. Drogistin, dann diese Fachschule, dann das Fachabitur, dann Jahre später das Vollabitur. War das eine Frage des Selbstbewusstseins, also lieber kleine Schritte machen, als zu sagen, okay, wenn ich sowieso einen zweiten Bildungsweg mache, dann packe ich das Abitur an und ich werde Ärztin, weil das ist das, was mich interessiert.
Genau. Ein bisschen gab es auch Sachzwänge. Mir fehlte zum Beispiel mit der Fachoberschule, mit dem Abschluss der Fachoberschule, die zweite Fremdsprache für die allgemeine Hochschulreife. Also musste ich in die Klasse 11 wieder einsteigen und nicht, wie ich hätte können, in die 12 oder die 13. Hab dann das kleine Latinum auf die Art und Weise erlangt. Entschuldigung, aber eigentlich hatte ich die Zeit ja auch. Dieser Lebensweg, der war ja auch begleitet von anderen Ereignissen, wie zum Beispiel meine Heirat oder die Geburt meiner Tochter, die Förderung meiner Tochter, die mit dem einherging. Und ich habe die Zeit halt sinnvoll genutzt für mich.
Das haben Sie, bis Sie dann 1985 Abitur gemacht haben, endlich und dann das Studium angefangen haben. Ich würde Sie ja nicht als Ärztin vorstellen, wenn Sie das nicht geworden sind. Wie dieser Weg weiterging in die Medizin, erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher zur vollen Stunde freue ich mich auf einen Text, den Sie für uns ausgesucht haben.
Domradio, das Wort.
Ich habe einen Liedtext mitgebracht von Herbert Grönemeyer mit dem Titel Mensch, Lyrics. Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf dem Sand. Und es ist okay. Alles auf dem Weg, es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und stählt, weil er wärmt, wenn er erzählt und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt. Und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Dr. Anna Ballwanz, die uns in die Sendung Menschen Mensch mitgebracht hat von Grönemeyer. Und da haben sie eben gesagt, und es ist okay, alles auf dem Weg, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt und weil er lacht, weil er lebt. Warum haben Sie uns das mitgebracht?
Weil, ich will nicht sagen, Lebensweisheit darin gesteckt, aber sicherlich auch, aber weil es eine Möglichkeit aufzeigt, mit Emotionen umzugehen. Und wir Menschen bestehen aus Emotionen. Und die finde ich auch wichtig zu zeigen und auch darüber zu sprechen.
Da ist es ja auch, jetzt ist es okay. Ist es so, dass Sie das Gefühl haben, so wie Ihr Leben jetzt ist, ist es okay?
Es ist okay. Wir sind wieder auf dem Weg.
Ja, das, Sie haben viel erlebt, das erzählen wir noch, also gerade in der letzten Zeit. Aber es ist so, drückt es so ein Grundgefühl von Ihnen aus?
Es drückt ja sehr viel Hoffnung aus. Und ich finde, das muss man sich bewahren, dass man nie den Kopf so tief hängen lässt, dass man die Hoffnung verliert.
Wir haben gedacht, dann hören wir doch jetzt mal dem Original zu Herbert Grönemeyer, Mensch. Dr. Anna Ballwanz, Sie haben Abitur und Studium nicht nur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, das haben wir schon erzählt. Sie haben das Ganze auch noch mit einer Tochter, einer behinderten Tochter und als Alleinerziehende gemacht. Und wenn ich mir das vorstelle, dann stelle ich mir vor, Sie sind auf Ihrem Lebensweg unterwegs und dann packen wir da den zweiten Bildungsweg rein und die Tochter, die bei der Geburt einen Hirnschaden bekommt und dann sind Sie auch noch Alleinerziehende. Das ist ganz schön schwerer Rucksack, oder?
Ja, das war ein Paket, aber ich war ja auch jung. Ich war 29 Jahre alt und habe über Kräfte verfügt, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr habe.
Das heißt, ich kann Sie gar nicht fragen, wie Sie das alles geschafft haben? Es wird doch bestimmt Gründe geben, dass Sie diese Kräfte zu nutzen wussten. Oder hatten Sie die einfach?
Also ich hatte mich einmal für diesen Weg entschieden und wenn man auf dem Weg ist, dann kommt eins zum anderen und dann gibt man auch nicht, also ich gebe dann nicht auf. Sicherlich war da auch ein wirtschaftlicher Zwang hinter, da war auch ein, und der Drang einfach das zu Ende zu bringen, was man begonnen hat.
Also ich glaube, jeder und jede und jede Mutter noch mal mehr würde schon den Hut ziehen, dass sie Ärztin geworden sind. Mit dem Rucksack, mit dem Sie unterwegs waren. Aber Sie sind ja nicht nur Ärztin geworden, sondern Sie sind Oberärztin und Sie leiten ein Brustzentrum. Ich habe das mal angeguckt an 3 Standorten. Also ich glaube Iserlohn, Schwerte und noch irgendwas. Das heißt, Sie sind auf diesem Weg auch noch den Weg der Verantwortung gegangen. Denn das macht wirklich einen Unterschied, ob ich irgendwo in der Praxis mitarbeite oder ob ich Schichtdienste habe oder ob ich die Verantwortung trage, ob ich selber operiere und so weiter. Wie haben Sie das denn gemacht?
Also ich bin in Anführungsstrichen nur am Standort Schwerte tätig und nicht in den anderen Standorten, nur zur Erklärung. Ja, mir war das nicht genug, den Weg einzuschlagen, den viele Frauen gehen, eine Halbtagsstelle und damit kommt man beruflich auch nicht weiter. Ich wäre gerne halbtags arbeiten gegangen, hätte meine anderen Interessen gerne gelebt, nur ich habe mich anders entschieden. Ich wollte Verantwortung, ich wollte eine Position und bin auch glücklich in dieser Rolle.
Und das, was Sie daran glücklich macht, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass Sie eben nicht nur machen und es sagt Ihnen jemand, macht das so, sondern mit all dem, was Sie gelernt haben und was Sie sind, können Sie selbst die Verantwortung übernehmen. Brauchen nicht jemanden, der Ihnen sagt, was Sie zu tun haben.
Genau. Wir haben auch innerhalb unseres Brustzentrums die Möglichkeit, ziemlich ganzheitlich zu behandeln, nicht nur chirurgisch, nicht nur beratend, nicht nur psycho-onkologisch, sondern auch onkologisch. Das heißt, wir begleiten die Patienten ein gutes Stück weiter, als das sonst üblich ist. Und das ist einfach eine erfüllende Tätigkeit.
Auf diesen onkologischen Teil Ihrer Arbeit würde ich gleich später nochmal kommen. Nun sind Sie Gynäkologin und die Behinderung Ihrer Tochter ist unter der Geburt entstanden. Als Gynäkologin sind Sie heute mit dieser ganzen Bandbreite an Pränataldiagnostik konfrontiert. Bei allem, was man vor der Geburt feststellen kann. Erzählen Sie das manchmal, wenn Eltern kommen und nicht wissen, was sie tun sollen, dass man auch unter der Geburt und dann später im Leben jeden Tag noch einen Unfall haben kann und sich das ganze Leben ändert?
Ich arbeite ja nicht mehr geburtshilflich, habe aber meine Ausbildung in einer geburtshilflichen Klinik mit maximaler Versorgung, das heißt mit Kinderklinik und so weiter, abgeleistet. Und wir hatten eine Pränataldiagnostik im Haus und ich habe das häufig weitergegeben, dass man auch Kinder mit Behinderung großziehen kann und mit denen leben kann.
Ja, also das, was mich daran beschäftigt, das ist ja eigentlich so ein kleiner Teil, den man, wo man sich in Sicherheit wägt, in einer Illusion natürlich, wo man denkt, ich kann ein Risiko ausschließen, aber das kann man ja gar nicht wirklich.
Nein, das kann man nicht.
Und haben Sie das Gefühl gehabt, dass wenn Sie als Ärztin gegenüber sitzen und sagen, meine Tochter ist behindert und man kann damit gut leben, schauen Sie, ich bin Ärztin und meiner Tochter geht es gut und uns beiden geht es gut, hat das irgendwie eine Wirkung gehabt?
Also werdende Eltern sind da, glaube ich, nicht in jeder Hinsicht beeinflussbar. Wollte ich auch gar nicht. Ich denke, dass jeder Fall für sich stehen muss und jeder für sich entscheiden muss, will ich das oder will ich das nicht? Ich mit meiner Überzeugung hätte mich immer dafür entschieden, aber das ist ja nicht repräsentativ.
Nein, ich denke, es ist einfach nur ungleich anders, ob da jemand sitzt, der das einfach selber gar nicht lebt oder ob das jemand sitzt, der sagt, ja, so ist das und das kann Ihnen immer passieren mit einem Kind.
Das ist eine schwierige Situation, weil stellen Sie sich vor, ein schwangeres Paar sitzt Ihnen gegenüber und Sie demonstrieren den Worst Case. Ich glaube, das ist keine gute Beratungssituation, sondern da habe ich mich dann in der Hinsicht ziemlich zurückgehalten.
Heute leiten Sie dieses Brustzentrum und darüber, was das bedeutet, möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Dr. Anna Ballwand, Sie sind Gynäkologin, aber dann haben Sie auch chirurgisch gearbeitet und heute sind Sie Onkologin. Und da haben Sie erzählt, das hätten Sie sich gar nicht vorstellen können, aber als das auf Sie zukam, haben Sie gerne als Chirurgin gearbeitet.
Ja, das stimmt. Ich hatte mir so in meiner Ausbildungszeit gar nicht vorstellen können, dass mir diese Chirurgie so viel Spaß machen wird. Es ist Handwerk, es ist Können und man sieht ein Produkt.
Was ist das, was Spaß macht, die Arbeit irgendwie gut zu machen?
Ja, die Arbeit gut und korrekt und auch den entsprechenden Effekt zu erzielen. Wir rekonstruieren zum Beispiel Frauen mit Brustkrebs, rekonstruieren wir die Brust nach. Und diese Frauen, denen verschafft man damit ein besseres Lebensgefühl und vielleicht auch ein besseres Outcome, was ihre Erkrankung angeht. Also ein besseres Überleben, dadurch, dass sie psychisch nicht dadurch belastet werden, ihre Brust zu verlieren.
Das mit der Brust, mit der weiblichen Brust, das ist ja nicht einfach nur ein Körperteil. Das ist ja nicht ein Finger oder ein Ellbogen oder ein Zeh oder ich weiß nicht, was ich nehmen soll, als meine Nase. Und die Nase ist vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls geht es bei der weiblichen Brust immer auch um eine emotionale Komponente, oder?
Ja, häufig, aber häufig wird es von den Frauen als der große Verlust empfunden. Bei den Männern übrigens nicht. Viele Frauen denken, mein Mann liebt mich nicht mehr, wenn ich nur eine Brust habe. Das stimmt eigentlich so in dem Sinne meiner Erfahrung nach nicht. Sondern die Männer sind froh, dass sie ihre Frauen behalten, dass ihnen geholfen wird, auch durch eine Amputation der Brust. Aber Frauen haben eben ein anderes Selbstverständnis. Für sie ist das ein Zeichen der Weiblichkeit, ein äußeres Stigma. Denn man sieht, wenn eine Frau beim Saunagang, im Schwimmbad, wenn eine Frau eine Brust verloren hat. Und deshalb ist das so eine deprimierende und schlimme Diagnose, Brustkrebs zu haben.
Ich habe es ja schon so oft gesagt, Sie leiten das Märkische Brustzentrum, aber da fehlt ja einfach noch ein Wort drin. Das heißt ja eigentlich Brustkrebszentrum. Das, was Sie machen, ist Onkologie. Und das heißt, Sie sind von morgens bis abends und von abends bis morgens mit dem Krebs konfrontiert. Ich sage manchmal, das ist die moderne Pest, dieser Krebs. Was ist das für Sie? Ein Gegner, ein Dämon, einfach nur eine Krankheit?
Für mich ist es eine Krankheit, die man heutzutage bei rechtzeitiger Erkennung zu 70-80% heilen kann. Und das ist an dieser Tätigkeit sehr positiv, aber es ist auch positiv, ein Begleiter zu sein in dieser Erkrankung, für diesen Menschen das zu tun, was in meinem Vermögen liegt oder im Vermögen unserer Mitarbeiter, auch ihn begleiten bis zum Tod. Ich bin auch Palliativmedizinerin und das gehört mit zum Leben dazu und auch mit zu diesem Krankheitsbild, dass es ein Viertel gibt, die an dieser Erkrankung sterben.
Sie haben eben gesagt, zu 80% ist er heilbar, zu 70-80%. Was heißt das denn? Heißt das, man gesundet von dem Brustkrebs und 5 Jahre später ist er überall? Aber das ist dann trotzdem überlebt, oder?
Nein, das heißt es nicht. Also es gibt sehr viele kleine Tumoren, die im Frühstadium jetzt auch durch das Mammographie-Screening besonders erkannt werden, die operativ und medikamentös behandelt werden und die Frauen haben zeitlebens nichts mehr mit dieser Erkrankung zu tun.
Also es muss nicht wiederkommen?
Nein.
Okay. Sie haben gerade schon gesagt, das Mammographie-Screening, wenn Sie jetzt gerade hier die Situation nutzen können, würden Sie gerne den Frauen sagen, die uns zuhören, geht dahin, macht das?
Das würde ich in jedem Fall unterstreichen.
Dann sagen Sie, was Sie, dann tun Sie, was Sie an dieser Stelle tun können.
Also das Mammographie-Screening ist für Frauen von 50 bis 69 Jahre alt. Und ich kann nur jeder Frau raten, dieses Angebot wahrzunehmen. Weil das frühe Erkennen ist schon entscheidend für den Verlauf der Erkrankung.
Also das ist das Geheimnis,
ja.
was es heute anders macht, wenn Sie sagen, heute zu 70% gewinnen wir oder zu 80, dann, weil es früh erkannt wird, nicht, weil sich irgendwas anderes geändert hat.
Genau.
Okay, dann haben wir das ja jetzt alle gehört. Domradio, die Sendung Menschen. Unser Gast heute, die Ärztin Dr. Anna Ballwand. Sie leitet das Märkische Brustzentrum und ist im Vorstand des Vereins Hilfe für Animali. Am Anfang der Sendung haben wir darüber schon mal gesprochen, über das Krankenhaus Morningstar in Kerala. Anna Ballwanz, ich würde gerne wissen, Indien ist ja eine ganz eigene Welt. Wie war die erste Reise, die erste Begegnung mit Indien?
Ich habe es als, wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, als berauschend empfunden. Die Farben, die fröhlichen Menschen, diese Düfte, diese komplett andere Welt. Und es hat mich einfach auch landschaftlich fasziniert. Adimali liegt im Süden und dort ist es sehr schön. Dort gibt es Teeplantagen und es hat mich von Anfang an fasziniert, dieses Land.
Also die Farben, da war es wie so ein Rausch gewesen. Was ist mit den Menschen, die Sie da getroffen haben?
Also ich finde diese Menschen, das mag sich ein bisschen merkwürdig an, unglaublich schön. Mhm. Wenn man diese Haarfülle der Frauen sieht, diese dunkle Hautfarbe oder diese angetönte Hautfarbe. Aber was an den Menschen auch faszinierend ist, sie haben eine fröhliche Grundnatur. Sie verzweifeln nicht so schnell und sie sind unglaublich freundlich.
Manche sind so aufrecht und haben so eine Anmut.
Ja, genau. Besonders bei den Frauen. Ja. Ich finde die Frauen unglaublich anmutig.
Also, Sie sind da hingereist, schon mit dem Ziel, was für das Krankenhaus zu tun? War das schon beim ersten Mal die Intention der Reise?
Das erste Mal war ein Kennenlernen. Hm. Ich bin angesprochen worden, doch mitzuarbeiten in dem Verein. Da war ich noch gar nicht Vereinsmitglied. Und ich bin mitgefahren, um einfach zu sehen, was leistet dieser Verein, wo unterstützt er. Und natürlich auch das Land kennenzulernen. Wir bieten jedes Jahr vom Verein eine Rundreise für Interessierte an.
Die lief gerade wieder oder läuft gerade?
Die läuft gerade, ja.
Läuft gerade noch, genau. Ich wusste nicht, wie lange sie dauert. Ich wusste nur, dass sie Anfang dieses Monats angefangen hat. Und so funktioniert der Verein auch. Also sie laden Menschen ein und dann werden die Mitglied oder arbeiten mit, oder? So funktioniert das.
Die werden dann Mitglied, ja. Die werden natürlich bewusst von uns angesprochen, ob sie die Vereinsarbeit unterstützen möchten. Und aktiv kann man auch sein, indem man sich zum Beispiel samstags vormittags in die Fußgängerzone stellt und Flohmarktartikel verkauft. Aber dann natürlich auf die Art und Weise wieder mit den Menschen, die in der Fußgängerzone sind, ins Gespräch kommt. Und so werben wir auch Vereinsmitglieder. Wir stellen uns auch hin, machen Stände auf den Festen, die es in Schwerte gibt, zum Beispiel dieses Pannekaukenfest im Herbst. Das ist aktive Vereinsarbeit.
Und es ist ja gerade nicht nur ein Förderverein. Das haben wir ja auch schon mal gestreift, dass sie sagen, das ist eine Gemeinschaft. Also wir sind so zusammengewachsen, wir sind eine verschworene Gemeinschaft und wir treffen uns ja auch sonst. Wir pflegen diese Gemeinschaft.
So ist es. Es gibt nicht nur nach diesen Aktionen in der Stadt irgendein Grillen oder einen gemeinsamen Umtrunk, den wir pflegen, sondern wir sind auch sonst in Mailkontakt und tauschen uns aktiv aus über Aktivitäten, aber auch über Dinge des alltäglichen Lebens.
Sie haben eben gesagt, die Menschen in Indien verzweifeln nicht so schnell. Sie haben viel Erfahrung damit, nicht zu verzweifeln. Zum Beispiel in dem Moment, als ihre Tochter, die ja schon unter der Geburt eine schwere Behinderung sich zugezogen hat, noch eine durch einen Unfall eine Querschnittslähmung dazu bekam. Warum sie da nicht verzweifelt sind, wie sie das gemacht haben, das möchte ich gerne von Ihnen hören. Ihre Tochter hatte vor nicht allzu langer Zeit, Anna Ballwanz, einen schweren Unfall. Und zu ihrer Behinderung kam noch eine Querschnittslähmung dazu. Ich finde, das Leben mutet ihnen beiden viel zu, aber sie sagen, naja, jetzt ist ja alles wieder gut und es hätte viel schlimmer kommen können.
Ja, das hätte es. Also es stand am Anfang überhaupt nicht fest, ob sie nicht ab der Halswirbelsäule komplett gelähmt ist. Es hat sich erfreulicherweise gezeigt, dass sie sehr gut wieder regenerieren konnte. Sie ist dann operativ versorgt worden und hat dann im Laufe der letzten anderthalb Jahre wieder ihre Fähigkeit erlangt, zu gehen und sitzt zwar im Rollstuhl, aber die Psyche hat sich auch wieder erholt. Sie sieht wieder perspektivisch nach vorne und das haben wir beide zusammen durchgestanden.
Wie kommt das, dass Sie sagen, sie sitzt zwar im Rollstuhl, aber alles ist wieder gut? Ich weiß so viele Menschen, oder ich, die das anders mir erzählen würden jetzt an der Stelle.
Ja, also am Anfang habe ich gedacht, sie wird ein Pflegefall und ich muss mich darauf einstellen, dass es so ist. Und inzwischen lebt sie wieder in ihrer eigenen Wohnung, hat die entsprechenden Hilfen und regeneriert über die Krankengymnastik so gut, dass perspektivisch sicherlich abzusehen ist, dass sie wieder ein eigenständiges Leben führen kann, auch ohne die vielen Hilfen.
Das heißt, Ihre Perspektive ist, Sie gucken sich an, was wäre der Worst Case gewesen?
Genau.
Und so ist es nicht. Und alles, was den Jetzt-Zustand vom Worst Case unterscheidet, über den freue ich mich.
Genau.
Das ist doch irgendwie eine positive Einstellung, oder?
Ja.
Das machen Sie, glaube ich, auch Ihr ganzes Leben schon so. Kann das sein?
Ja, also mit der Förderung meiner Tochter, über die Förderung meiner Tochter ist so sozusagen diese Denkweise entstanden. Wir wussten überhaupt nicht, was aus diesem Kind wird nach der Geburt. Und wir haben alles dankbar entgegengenommen, was kam. Und wenn man von diesem Level aus nach vorne schaut, ist das ja positiv. Hm. Hätte ich von vornherein depressiv gesagt, ich habe ein behindertes Kind, da geht jetzt alles anders und ich weiß nicht, was wird. Und nein, wir haben das von vornherein so gestaltet und haben einfach das Zepter damit auch in die Hand genommen.
Hm. Und Sie nutzen alles, was Sie da so entdecken, für sich so positiv. Also dieses Kind ist behindert, weil unter der Geburt einiges nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen müssen oder sollen. Wenn es anders gelaufen wäre, wäre es anders gekommen. Aber sie halten daran gar nicht fest. Sie sagen gar nicht, diese Kollegen, die das damals zu verantworten haben, sondern sie sagen, als ich Geburtshilfe gemacht habe, habe ich dafür gesorgt, dass jedes Kind und jede Mutter bestmöglich versorgt wird. Also sie nutzen das alles und drehen das ins Positive, machen daraus was Positives.
Ja, genau so, wie Sie es jetzt gesagt haben, ist es auch.
Und merken das die anderen Menschen? Spricht sie da jemand drauf an und sagt, oder wissen die einfach gar nicht, sehen die einfach nur, sie sind engagiert und sie kümmern sich um jedes Baby und jede Frau, so wie sie es eben nach bestem Wissen und Gewissen und Vermögen können?
Ich glaube, dass das die Patienten spüren. Heute habe ich ja nichts mehr mit Geburtshilfe zu tun, aber auch bei den Frauen, die Brustkrebs haben, die fühlen sich einfach gut aufgehoben.
Mhm. Schwester Akina, die das Krankenhaus gegründet hat in Kerala, nachdem sie in Schwerte ihren Facharzt gemacht hat, gehört zu der Kongregation der Schwestern von Nazareth. Das ist eine indische Ordensgruppe, 1948 gegründet, und da steht drüber, gerufen und gesandt, um Menschenliebe zu üben. Im Fragebogen habe ich Sie nach Gott gefragt und Sie haben gesagt, ja, der begleitet mich. Ist Ihnen das nah, dieses Gerufen und Gesandt, um Menschen Liebe zu üben?
Ja, also ich finde zum Beispiel faszinierend oder nehme das auch beispielhaft an, wie aufopferungsvoll die Schwestern in Indien ihre Tätigkeit erledigen. Die beklagen sich nicht, die geben alles das, was sie haben. Und ohne danach zu fragen, ob vielleicht noch mal was nachkommt, die haben durch den Glauben einfach ein festes Gerüst, die ihre Arbeit unterstützt. Und das ist bemerkenswert.
Und ist das auch für Sie ein festes Gerüst, was Ihre Arbeit unterstützt?
Ich glaube schon. Also ich merke oder habe immer wieder gespürt, dass in gewissen Situationen jemand da ist, der mich auch auffängt.
Anna Ballwanz, ich sitze hier und denke, wow, wenn ich mal onkologische Hilfe brauche, dann würde ich gerne einer Ärztin wie Ihnen gegenüber sitzen.
Vielen Dank.
Danke Ihnen, dass Sie sich heute freigenommen haben, um bei uns zu sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt, solange Sie noch als Ärztin weiterarbeiten, das tun können, Menschenliebe üben. Und dann, wenn Sie das dann den nächsten Abschnitt Ihres Lebens antreten, dass Sie all das machen können, was Sie jetzt nicht gemacht haben.
Vielen Dank.
Ich danke allen, die zugehört haben. Und ich glaube, jetzt war so viel Inspirierendes dabei, wie man die Dinge positiv wenden kann, dass ich von Herzen Ihnen wünsche, dass Ihnen das hier und da so gelingt wie Anna Ballwanz. Machen Sie es gut. Mikrofon war Angela Krumpen.